sonst sollten wir gehen, sagen die Jünger, du allein hast Worte des ewigen Lebens. Und deswegen lasst uns hören auf diese Worte Gottes. Lasst uns gemeinsam Zeit nehmen, um sein Wort zu lesen und dann drüber nachzudenken. Wenn du eine Bibel dabei hast, lade ich dich ein, die jetzt rauszunehmen oder deine Bibel-App aufzumachen oder dir dort hinten eine Bibel zu holen, wenn du keine hast, und die auch mitzunehmen, wenn du keine besitzt. Und dann wollen wir gemeinsam aus Gottes Wort lesen, aus dem 7. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Du darfst also schon mal blättern, während der Udo nach vorne kommt, der uns heute Morgen da den Text ab Vers 36 lesen wird.
Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus, dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Dinare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du, welcher von den beiden ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfindet? Simon antwortete, ich nehme an, dem, den er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der lebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden.
Jesus, wir möchten hören auf dein Wort. Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Dieses Leben versprichst du uns und deswegen ist dein Wort für uns ganz wichtige Nahrung. Rede du jetzt durch deinen Heiligen Geist zu uns. Lass uns verstehen, was du uns sagen möchtest. Lass uns dadurch zu dir hinwachsen und näher zu dir kommen. Verändere du unser Leben, Herr. Amen. Wir sind ja seit einiger Zeit immer wieder mit Unterbrechungen durch Feste, durch Gäste, auf ganz viele unterschiedliche Art, sind wir unterwegs in einer Predigtreihe, die wir Energie für Gott genannt haben. Angefangen hat das Ganze, dass wir uns überlegt haben, wie wir denn uns eigentlich Gemeinschaft in der Gemeinde vorstellen, ganz konkret auch dort, wo Gemeinschaft am intensivsten stattfinden kann, nämlich in den kleinen Gruppen, in denen sich viele von uns regelmäßig treffen. Und wir haben das mit ein paar Schlagworten belegt und haben da einfach so ein paar Titel hier gefunden und das klingt alles ganz wunderbar und toll, wenn Gemeinschaft so aussieht. Haben dann aber auch gleich festgestellt, es gibt ein Problem. Das klingt zwar alles wunderbar, aber es funktioniert nicht. Wir schaffen das nicht, dass wir einfach da einen Beschluss treffen und sagen, ab heute leben wir alle so und dann machen wir das halt. Warum funktioniert das nicht? Das Problem, das uns immer wieder dazwischenfunkt, ist das Problem der Sünde in ganz unterschiedlichen Bereichen. Sünde, die uns nicht nur von Gott trennt, sondern die uns eben auch voneinander trennt. Und wir haben dann noch einen weiteren Schritt gemacht, zu überlegen, dass hinter jeder dieser großen Kategorien von Sünde, die wir benannt haben, dass hinter jeder von diesen Kategorien ein Antrieb steckt, eine Energie steckt, die Menschen antreibt und die sie dann auch in die Sünde treibt. Haben dann auch festgestellt, dass wir ganz oft bei Energie, dass man das ganz unterschiedlich nutzen kann. Und angefangen, die Frage zu stellen, was wäre eigentlich, wenn ich die Energie, die mich antreibt, wenn ich mich davon nicht in die Sünde treiben lassen würde, sondern ganz bewusst diese Energie Gott zur Verfügung stellen würde. Wenn da was Positives draus werden könnte und nicht nur Sünde rauskommen am Ende. Und so haben wir jetzt eine ganze Zeit lang verbracht, dass wir uns durch die verschiedenen Kategorien durchgearbeitet haben und gefragt haben, okay, wenn das meine Energie, mein Antrieb ist, wie könnte das dann praktisch aussehen, dass ich den Gott gebrauchen lasse? Und inzwischen haben wir so die ganzen Sünden dann auch abgearbeitet, bis auf eine Kategorie, und da möchte ich gerne mit euch heute drüber reden. Das Ding nennt sich Wollust. Und da muss man ja schon mal fragen, was ist das eigentlich? Das ist jetzt kein Wort, das uns so furchtbar geläufig ist. Wir können es zerlegen, das hilft schon ein Stück weiter. Dann merkt man, dass da Wollen und Lust drin steckt. Und dann merkt man, dass man damit ganz schnell im Bereich des Intimen, im Bereich der Sexualität landen, im Bereich dem, was Menschen ganz nah zueinander bringt. Und wenn wir über so ein Thema reden, dann ist es mir wichtig, da vielleicht ein paar Vorbemerkungen vorauszuschicken. Das halte ich für ganz wichtig. Das ist ja so ein ganz seltsames Thema im christlichen Bereich. Wir haben da immer irgendwie Schwierigkeiten, sobald es in die Richtung geht, damit umzugehen. Ein paar Sachen sollten wir deswegen unbedingt vorher festhalten. Erstens, Intimität und Sexualität ist was von Grund auf Gutes, das Gott geschaffen hat. Und die Tragik heute ist, dass viele Christen da ein bisschen Tendenz haben, das zu vergessen. Und dass, wenn wir an Intimität und an Sexualität denken, dass wir als Christen sofort anfangen, drüber nachzudenken, was für Sünden damit jetzt alles verknüpft werden kann und wie man das alles falsch machen kann und alles. Die Grundbotschaft der Bibel dazu ist zunächst einmal, dass es etwas sehr Gutes ist, was Gott geschaffen hat, was er von Anfang an in den Menschen hineingelegt hat. Gott schafft den Menschen und schaut ihn an, und dann kommt ein schockierender Moment in der Schöpfungsgeschichte, wo nach all dem, was Gott gemacht hat und wo Gott immer angeschaut hat, was er gemacht hat und geschaffen hat und jedes Mal feststellt und er sah, dass es gut war. Ja, das stellt Gott plötzlich mitten in der Schöpfungsgeschichte fest, auweia, aber so ist es nicht gut, weil Gott den Menschen anschaut, den er geschaffen hat, und feststellt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und dann schafft er dem Mensch einen Partner, ein Gegenüber, ein gleichwertiges Gegenüber auf Augenhöhe, und plötzlich ist es wieder gut. Plötzlich funktioniert das. Und der biblische Schöpfungsbericht allein ist unglaublich spannend, wenn man den mal genau und sorgfältig liest. Wisst ihr, die Sache ist, das ist interessant. Also Schöpfungsberichte gibt es auf dieser Welt viele. Es gibt alle möglichen Gruppen und Völker, und also die versucht haben zu erklären, die Frage zu klären, wo kommt das eigentlich alles her? Ja? Und es gibt da ganz viele Ähnlichkeiten und ganz viele Unterschiede, aber es gibt keinen einzigen anderen Schöpfungsbericht auf der ganzen Welt, der seinen absoluten Höhepunkt in folgendem Satz findet. Und jetzt haltet euch fest. Was ist der Höhepunkt der Schöpfungsgeschichte? Wenn du die Schöpfungsgeschichte liest, ne, zwei Teile, Genesis 1, Genesis 2, in Genesis 2 ganz ausführlich die Erschaffung des Menschen, läuft raus auf einen Satz, der Höhepunkt dieser Geschichte ist. Und dieser Satz lautet wie folgt: Die beiden waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Es gibt keinen anderen Schöpfungsbericht, der das als den Höhepunkt der Sache findet. Gott schafft Menschen Und das Geniale ist, die sind nackt und schämen sich nicht voreinander. So hat Gott den Mensch gemacht, wo man völlig einfach zu einem natürlichen Miteinander findet, ohne dass es da Probleme, Barrieren gibt, dass man sich irgendwie verstecken muss und so. Das ist in der Schöpfung des Menschen angelegt und das muss man verstehen. Sexualität und Intimität in der Bibel ist ein grundgutes Thema. Und es ist wichtig, dass unsere Gedanken da nicht gleich von Anfang an wieder in andere Richtungen abschweifen. Die zweite Sache, die wir auch festhalten sollten, einfach deswegen, weil es so grundlegend und von Gott gewollt ist, ist, diese ganze Thematik ist nicht peinlich. Das ist nichts, über das man nicht reden kann. Und dazu wird es aber leider immer wieder gemacht. Ja, da tun wir so, wie wenn, das ist ein bisschen ein seltsames Thema, wie wenn man da nur mit vorgehaltener Hand drüber reden könnte oder sowas. Das ist Grundbaustein der Schöpfung Gottes. Das ist was von dem Natürlichsten, das es gibt. Ja, ohne das wäre die Schöpfung Gottes unvollständig. Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast, aber ohne Intimität und Sexualität wäre keiner von uns hier heute Morgen. Ja? Also, bitte tut nicht so, als wäre das ein Thema, wo man nicht wirklich drüber reden darf und nicht drüber reden kann. Wir können darüber reden, ganz offen, und wir haben vom Wort Gottes ganz viel Gutes dazu zu sagen. Und vielleicht sollten wir das immer mal wieder auch tun in einer Welt, wo ganz viel Gutes gesagt wird. Es gibt da eigentlich nur zwei Grenzlinien, die wir wieder ziehen müssen, aber die betreffen uns nicht furchtbar arg hier heute Morgen im Gottesdienst. Das eine ist, mit Sicherheit muss man aufpassen, wenn man über diese Bereiche redet, wenn wir mit Kindern und Jugendlichen reden, wo wir aufpassen müssen, was ist denn ihre Entwicklung entsprechend, über was kann man da schon reden und was würde die einfach überfordern an dem Punkt. Das ist mit Sicherheit eine Grenzlinie. Ja, ich glaube, da sind wir heute hier im Gottesdienst relativ gut aufgestellt. Die zweite Grenzlinie, die es natürlich gibt, ist, weil Intimität heißt, dass man sich dem anderen komplett öffnen kann, dann gehört natürlich da auch dazu, dass es dann da Erlebnisse gibt, die teilen zwei Leute miteinander und die gehen die anderen einfach nichts an. Ja, also wenn ich dem anderen kann ich mich dann komplett öffnen, wenn ich weiß, das bleibt dann auch unter uns. Das heißt, es gibt Schlafzimmergeschichten, die gehören nicht in die Öffentlichkeit mit Sicherheit. Aber das sind die einzigen Grenzlinien. Ansonsten können wir über dieses Thema frei und offen reden. Und das ist doch was Tolles und was Gutes. Und das sollten wir tun. Und wenn du glaubst, dass ich jetzt gerade völligen Blödsinn erzähle, dann lade ich dich ein, nachher nach Hause zu gehen und einmal das Buch Hohelied Salomos aufzuschlagen. Ein wunderbares Buch der Bibel, Wort Gottes. Und dann lies das mal. Und lies es und lass dir von niemand einreden, dass es da um Christus und seine Gemeinde geht in diesem Buch. Sondern dieses Buch beschreibt in blumigen, aber sehr detaillierten Worten, beschreibt es die Liebesbeziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Und das ist Wort Gottes. Und wenn du dann mal aufmerksam liest und dir überlegst, auch so der eine oder andere Vergleich, das eine oder andere Bild, was da dahinter steht, dann wirst du merken, also die nehmen kein Blatt vor den Mund. Überhaupt nicht. Und das ist Wort Gottes. Ja, dürfen wir bitte nicht ausklammern. So, gleichzeitig müssen wir natürlich feststellen, dass dieses Thema in unserer Zeit eine gewisse Brisanz gewonnen hat. Und sowas sage ich immer sehr vorsichtig, einfach deswegen, weil es unter Christen eine gewisse Tendenz gibt, völlig geschichtsvergessen zu sein und dann immer so zu tun, als ob vorher die Welt immer in Ordnung war und in unserer Zeit wird es plötzlich ganz arg schlimm und die Sünde nimmt überhand. Liebe Leute, lasst euch diesen Quatsch nicht einreden. Sünde gab es schon immer in allen ihren Ausprägungen. Ja, und das ist Quatsch so zu tun, als wäre das ein besonderes Problem unserer Zeit. Alles, was falsch laufen kann, auch im Bereich der Sexualität, all diese Fehlerhaftigkeit und Gott ungewollte Sünde, die es gibt in dem Bereich, die gab es schon immer, von Anfang an. Ja, und alles andere brauchst du nicht einreden lassen. Es gibt aus allen Seiten da auch gute geschichtliche Belege dazu. Trotzdem darf man sagen, dass das Thema in unserer Zeit noch einmal eine besondere Ausprägung gewonnen hat, weil all diese Dinge, die es zu jeder Zeit gab, in unserer Zeit plötzlich hat sich ein neuer Zugang zu denen eröffnet. Und das ist die ganze Geschichte, die wir heute mit dem Internet haben. Und jetzt, ihr kennt mich, ja, also wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, ich habe überhaupt keine Probleme mit dem Internet. Das Internet ist nichts Sündhaftes an sich. Ja. Das Internet ist ein Medium und mehr nicht. Also wenn du einen Brief kriegst, der dich ärgert, sagst du deswegen auch nicht, wir müssen die Post abschaffen. Ja. Ja. Sondern das Problem ist dann mit dem Inhalt des Briefs und mit dem, der ihn gesandt hat, aber nicht mit dem Briefträger. Ja, so ist mit dem Internet auch. Das Internet kann gute und schlechte Inhalte transportieren und man kann es zu guten Dingen verwenden und zu schlechten. Ja. Aber was das Internet natürlich gemacht hat, es hat einen Zugang zu Inhalten eröffnet, die es immer gab, wisst ihr. Ja. Also vor 50 Jahren hat man den gleichen Dreck, den man heute im Internet findet, den gab es auch. Da konntest du halt irgendwelche Heftle kaufen, wo das auch drin war. Ja. Aber der Unterschied ist, du musstest irgendwo hingehen, du musstest riskieren, dass sich jemand sieht, du musstest mindestens mit einer Person, die dir das verkauft hat, dann diesen peinlichen Moment über dich ergehen lassen, ja, dass du das Ding jetzt kaufst und so. Und heute, das suggeriert man dir zumindest, kannst du aus der Privatheit deiner eigenen Räume, ohne dass jemand es mitkriegt, völlig, also geheim, dann solche Dinge konsumieren. Das ist neu mit dem Internet. Und das hat das Problem natürlich schon ein Stück weit verstärkt. Wir haben heute in unserer Zeit ganz massiv Menschen, die damit Probleme haben. Und bitte, dass ihr das richtig versteht, nicht nur außerhalb der Gemeinde. Ja. Ich würde wagen zu behaupten, und da gibt es keine Statistik, die ich irgendwie gemacht habe, aber ich würde zu behaupten, dass wahrscheinlich der Prozentsatz der Menschen, die damit ein Problem haben, in der Gemeinde nicht viel anders ist wie außerhalb. Und das ist tragisch. Das ist vor allem deswegen tragisch, weil wir werden ja gleich in unserem heutigen Thema drin kommen. Wir haben ja gesagt, hinter jeder Sünde steht eine Energie. Und jetzt muss man natürlich mal eine Pause machen und fragen, ja, welche Energie steckt denn hinter all den sexuellen Sünden? Und wird feststellen, dass der Antrieb, der dahinter steckt, zunächst einmal ein ganz großes Verlangen nach Intimität, nach ganz enger Gemeinschaft mit einem anderen ist. So, und jetzt suggeriert man dir, dass dieses Verlangen nach Intimität jetzt gestillt werden kann. Vielleicht sogar auf ganz einfache Art und Weise, vielleicht sogar mit ein paar Klicks im Internet. Und wie so oft geht das Böse her und nimmt eine Sache, die eigentlich grundgut und von Gott gewollt und erfunden ist und pervertiert sie eigentlich, verkehrt sie in das Gegenteil. Denn was wirklich passiert, ist, dass alles, was an Intimität da sein könnte, getötet wird. Man findet Intimität nicht in einem Pornofilm. Man findet Intimität nur in dem Rahmen, in dem Gott sich das ganz wunderbar ausgedacht hat. Aber wisst ihr, wir haben heute Probleme und eigentlich ist es traurig, eigentlich ist es ganz arg tragisch. Wir haben Dinge und das ist mehr und mehr zum Beispiel, dass wir junge Menschen haben, junge Paare, die ein ganz großes Intimitätsproblem miteinander haben, einfach deswegen, weil sie schon so viel gesehen haben und jetzt Erwartungen aufgebaut haben. Ja, und wisst ihr, also das ist doch völlig normal, da können wir als Erwachsene auch drüber reden. Wenn zwei Menschen zusammenfinden und zum ersten Mal miteinander ins Bett gehen, dann ist das ein Lernprozess, dann ist das ein Weg, auf den sie sich machen. Ja? Und da klappt vielleicht beim ersten Mal auch nicht alles so wunderbar toll. Ja, und da findet man zueinander in der Zeit und das ist was Wunderbares. Das hat Gott sich ausgedacht. Wie schön, wenn man mit einer anderen Person über eine Zeit immer enger zusammenwachsen kann. Ja, aber natürlich, weißt du, also das erste Mal, dann, das ist dann halt vielleicht nicht so, wie das aussieht in dem Pornofilm im Internet, ja. Und dann ist die Enttäuschung groß, ja, wenn es plötzlich so ganz anders ist. Und was wir erleben ist, das sind Menschen auf der Suche nach Intimität und was sie eigentlich damit machen, ist, sie machen sich jede Möglichkeit zur Intimität kaputt damit, ja. Das ist eine ganz tragische Entwicklung. Mit diesem Hintergrundwissen können wir dann aber vielleicht auch ganz gut reinkommen in das Thema von heute Morgen, denn es soll ja um die Energie dahinter gehen. Es soll ja um Intimität gehen als Energie für Gott. Da kann man sich natürlich schon Fragen stellen, kann das eigentlich funktionieren? Wie soll denn da was draus werden? Und dann sind wir eigentlich in dieser Geschichte ganz richtig hier. Das ist eine spannende Geschichte, wenn man da mal in die Details geht. Jesus ist eingeladen bei einem Pharisäer und ich werde nachher gleich was über die Pharisäer sagen, aber bitte lasst mich an dieser Stelle auch nochmal eine Vorwarnung aussprechen und bitte versucht jetzt mal mit mir jetzt nicht bei dem ersten Satz, wo steht, Jesus ist eingeladen bei einem Pharisäer, schon hier irgendwelche ganz großen Bilder abzurufen, wo die Pharisäer immer ganz schlecht wegkommen. Darum geht es nämlich zunächst gar nicht. Jesus ist eingeladen zum Essen. Das ist eine tolle Sache. Das allein ist eigentlich schon eine ganz intime Sache, denn so selbstverständlich wird man in der damaligen Kultur nicht einfach zum Essen eingeladen. Essen ist was ganz Privates, Intimes. Es gibt in der Kultur auch nicht die Idee, dass man mal miteinander irgendwo in ein schickes Restaurant geht, ganz nett so unter Freunden und so. Das gibt's gar nicht. Also es gibt auch den Ort nicht, wo man hingehen könnte. Es gibt zwar durchaus Wirtshäuser, ja, weil es auch Reisende gibt, die sowas brauchen unterwegs, aber das sind keine Orte, wo ein anständiger Bürger hingeht. Ja, also das sind ganz zwielichte Orte. Aber so dieses, was wir kennen, so mal ganz locker, unverbindlich was miteinander essen, war gestern wieder schön. Wir haben Putztag gehabt und dann haben wir mittags Pizza bestellt und dann saßen wir da unten in gemütlicher Runde und haben Pizza gegessen und uns erhalten. Das gibt's so zunächst einmal nicht. Also eine Einladung zum Essen ist was ganz Besonderes. Ist auch was ganz Privates, denn also eine Einladung zum Essen heißt, du wirst eingeladen in das Haus, in die Privatsphäre von jemand. Das heißt, in einer östlichen Kultur, du siehst vielleicht dem seine Frau unverschleiert und das will viel heißen. Man hat Baureste von damals gefunden, wo du siehst, dass viele Häuser um so eine Art Innenhof rumgebaut waren, wo also du vielleicht 3-4 Häuser hattest, so einen gemeinsamen Platz, da hat dann so die Großfamilie gewohnt, Onkels, Tanten, alle, und so unter sich hat man da diesen Platz gehabt, aber dass dann Fremder reinkommt, also das ist schon was Außergewöhnliches. Wir haben von Anfang an so eine Szene der Intimität, aber die wird dann jäh unterbrochen mit dieser Frau, die kommt und die da gar nicht hingehört. Und es müsst ihr einfach mit mir mal versuchen reinzudenken in die Szene und festzustellen, was für ein Skandal das ist, was da passiert. Das fängt, das müssen wir heute gar nicht bewerten, das können wir einfach feststellen, das fängt in der damaligen Kultur damit an, dass es eine Frau ist. Ja. Denn in der damaligen Kultur, also wenn es dann so ein Gastmahl gibt, dann lädt der Herr des Hauses, der lädt den Gast, der natürlich auch ein Mann ist, ein, und die essen miteinander. In einer wohlhabenden Familie werden sie vielleicht noch bedient von den Dienern, aber die Frauen sitzen nicht mit am Tisch. Die Frauen, die sind in einem anderen Raum, vielleicht in der Küche, da sitzen die dann miteinander und essen da. Aber nicht alle miteinander an einem Tisch, so wie wir das heute machen würden, wenn wir als Familie jemand einladen. Das ist eine ganz klare Männerdomäne. Und das, wie gesagt, das brauchen wir gar nicht bewerten. Wir können aus unserer heutigen kulturellen Perspektive sagen, das finden wir furchtbar oder was auch immer. Das ist ja völlig egal, so war es einfach damals. Ja? Und das heißt, die Frau, die da reinstürmt, die ist schon von vornherein einfach mal völlig fehl am Platz in dieser ganzen Versammlung. Die gehört da nicht hin. Also, dass die Frauen vielleicht im Nebenraum so mal an der Tür lauschen, sehen wir ja Geschichten, ne? Vor gar nicht allzu langer Zeit, da haben wir es vom Abraham gehabt, ne? Wo die Sarah, das merkt ihr da auch, ne? Die Sarah ist im Nebenraum, ne? Die macht da das Essen und so. Aber die hat natürlich ein bisschen gelauscht, was da, das ist ja okay. Aber drin, das geht gar nicht. Und dann ist es eben nicht nur irgendeine Frau, sondern ihr müsst mit mir einfach mal verstehen, was für eine Frau das ist. Diese Frau ist, sagt unser Bibeltext, eine Sünderin. Ja, was ist eine Sünderin? Und da kommt jetzt, es ist immer schwierig für uns, wenn wir so alte Texte aus einer anderen Kultur lesen und immer mit unserem Verständnis rankommen, denn dieser Text, der wurde halt nicht vorgestern in Freudenstadt geschrieben, ja? Wir kommen jetzt natürlich als Christen, die die Bibel kennen, die im Neuen Testament fit sind. Wir wissen, dass Paulus uns schreibt, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Ja? Das ist ja Teil von dem, was wir wissen und bekennen, jeder Mensch ein Sünder, aber glücklicherweise gibt es Jesus am Kreuz, der mit diesem Problem fertig wird. Ja? Bitte führt euch zu Gemüte, dass dieser Satz von Paulus, als die Geschichte passiert ist, noch längst nicht geschrieben wurde. Und die Vorstellung, die in der damaligen Zeit dahinter steckt, ist eine ganz andere. Also klar, jeder gläubige Jude, auch der Pharisäer Simon, der hier mit am Tisch sitzt, hätte ganz ehrlich und offen zugegeben, natürlich gibt es Momente, in denen ich sündige. Immer wieder bin ich auf die Gnade Gottes angewiesen. Das würde jeder gläubige Jude so sagen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, nicht jeder gläubige Jude würde sich deswegen als Sünder bezeichnen. Sondern diese Bezeichnung, die war schon für bestimmte Leute reserviert. Und in einem kleinen Ort, also Jesus, der kommt ja aus einem richtigen Kaff, Nazareth, und die anderen Städte dort in der Gegend, mit Ausnahme von Sepphoris und so, das in der Bibel nicht vorkommt, aber so die Orte, wo Jesus unterwegs war, waren meistens keine sehr großen Orte. Da kannte jeder jeden. Und in den meisten Orten, da ist es auch ganz klar geregelt, ne? Da gibt es die Orte, wo die Gerechten wohnen. Wisst ihr, so die Leute, mit denen man was anfangen kann, anständige Leute. Ne? Und dann gibt es die Ecke, wo die Sünder wohnen. Und das weiß jeder, wer wohin gehört. Das ist ganz klar. Denn die Bezeichnung Sünder ist reserviert für bestimmte Leute, für Menschen, die das sozusagen gewohnheitsmäßig oder sogar berufsmäßig machen, dass sie sündigen. Dazu gehören zum Beispiel alle, die irgendwie mit dem Römischen Reich assoziiert sind, also ein Zöllner, der ja mit den Römern zusammenarbeitet, der ist automatisch, das ist ein Sünder. Der macht das ja sogar als Beruf, die ganze Geschichte. Ja? Und da gibt es so verschiedene Leute, die dann in diese Kategorien fallen. Einer kommt später nachher noch vor, der Geldwechsler, der gehört da auch dazu. Ja? Und bei den Frauen, da reduziert sich's ganz schnell, denn die Frauen, die dann die Sünderinnen sind, das sind im Normalfall Prostituierte. Da gibt's auch ganz unterschiedliche davon. Die meisten Prostituierten zur damaligen Zeit sind Armutsprostituierte, denen einfach nichts anderes mehr übrig bleibt, um ihren Lebensunterhalt irgendwie zu verdienen. Ja? Für die das die letzte Möglichkeit ist, unglaublich erniedrigende Möglichkeit natürlich. Ja, aber wenn dir nichts mehr anders bleibt, dann geben sie sich sogar da rein. Und dann gibt es noch eine andere Klasse von Prostituierten. Das waren eher reiche, gebildete Frauen, die so als Gefährtinnen praktisch, mit denen man vielleicht auch nicht bloß ins Bett geht, sondern sich angenehm unterhalten kann und alles. Das war was Besonderes damals. Mit einer Frau sich unterhalten macht man normalerweise nicht. Ja, aber das ist die Kategorie der Sünderinnen. Da gehört diese Frau offensichtlich rein. Also das geht, schon allein, dass sie als Frau reinkommt, geht gar nicht. Aber das geht ja gleich zweimal nicht. Mit solchen Leuten hat man doch nichts zu tun. Mit solchen Leuten kann man sich nicht blicken. Überleg mal, wenn das sich im Ort rumspricht. Simon, der Pharisäer, hat den Rabbi eingeladen. Und die Frau so und so saß auch noch mit dabei. Ja, dann kann man sich ja vorstellen, was da gelaufen ist. Ja? Gegessen haben die vermutlich nicht da. Ja, das klingt ja nach Orgie. Also das ist ja furchtbar. Die Nachbarn werden sich in Jahren noch den Mund zerreißen über das. Das ist ein völliger Bruch aller gesellschaftlichen Tabus hier, dass diese Frau reinkommt. Aber offensichtlich hat diese Frau was erlebt mit Jesus. Und über die Vorgeschichte erfahren wir gar nicht viel. Aber offensichtlich muss sie ja schon was erlebt haben mit Jesus, was das sie zu ihm treibt. Und dann kommt das Spannende. Denn Jesus, der Rabbi, die Autorität in dieser Geschichte, der, eigentlich ist es völlig klar für jeden Zuhörer, jeder weiß, was jetzt kommen muss, was jetzt passieren muss als nächstes, aber Jesus weist diese Frau nicht ab. Völlig schockierend, völlig unverständlich in der damaligen Kultur. Jesus hätte die sofort rausschmeißen müssen. Jesus hätte jede Berührung von ihr ab, das wäre ja, ist ja verunreinigend, dass so jemand dich anlangt, ja? Jesus hätte sofort sich davon distanzieren müssen, denn sein Ruf ist doch für immer ruiniert als Rabbi. Das geht ja gar nicht mehr. Wie will der hinter den Leuten noch was über Gott erzählen? Nachdem. Aber Jesus macht das nicht. Und wie bei so vielen anderen Dingen in dieser Serie müssen wir als Anfang, müsste noch zwei Folien vorher, aber ist egal, müssen wir einfach als erstes mal feststellen, Gott lehnt mein Verlangen nach Intimität nicht ab. Ja, Gott sagt nicht, das geht nicht. Das kann jetzt nicht sein. Ja, kann ja jeder kommen. Was fällt dir ein jetzt hier? Beruhig dich mal, halt dich zurück. Es ist schon klar, dass du zu Jesus willst, aber es geht halt einfach nicht. Ja, das macht man nicht. Ja, das sagt Gott nicht. Sondern Jesus nimmt diese Frau mit ihrem Verlangen vollkommen ernst. Und das ist spannend. Das muss man einfach mal stehen lassen an dieser Sache. Zweitens, und jetzt werfen wir mal auch auf den Gastgeber schauen. Der ist ja bis jetzt eigentlich recht untergegangen. Simon, der Pharisäer, am Anfang heißt nur ein Pharisäer, später in der Geschichte hören wir dann, dass er Simon heißt, lädt Jesus zum Essen ein. Und ich weiß auch bei Pharisäern, da fällt uns so viel gleich ein, was wir über die Pharisäer wissen und denken. Und vieles davon ist leider auch falsch. Die Pharisäer waren sehr ehrenwerte Leute, muss man einfach einmal festhalten. Die Pharisäer waren die Frommen der damaligen Zeit und das meine ich gar nicht abwertend. Pharisäer waren Menschen, wir schmeißen die ja so oft in einen Topf, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, weil die sich immer wieder auch beide gegen Jesus stellen. Die Pharisäer waren keine Theologen im Sinn von, dass die jetzt irgendwie einen religiösen Beruf hatten oder so, sondern der durchschnittliche Pharisäer, das war ein so Mittelklasse-Mensch, Handwerker, ehrbare Leute. In allen Orten in Israel, es gab eine riesengroße Bewegung dieser Pharisäer, es war eine Laienbewegung, die Pharisäer. Das waren Menschen, die waren entschlossen, ihren Glauben auch konsequent zu leben. Das ist die Grundhaltung eines Pharisäers. Das sind gute Menschen, die wollen Gott gehorchen, die wollen Gott dienen, die wollen das Beste. Und die haben eine große Hoffnung auf diesen Gott. Die glauben noch, wisst ihr, in einer Zeit, wo seit langer Zeit kein Prophet mehr geredet hat, in einer Zeit, wo die großen Erlebnisse Israels mit die Königszeit David, das ist ja nur noch ein Traum von vor 1000 Jahren inzwischen, ja? In der Zeit, wo das alles nur noch so verblasst, ja, und manche sich fragen, war das vielleicht bloß ein Märchen, das die Eltern da immer erzählen, ja. In der Zeit glauben Menschen noch daran, dass Gott was vorhat mit seinem Volk. Die glauben daran, dass Gott noch was tut da. Die warten drauf auf einen Messias, auf den Retter, den Gott versprochen hat, wo andere längst sagen, ach, das ist doch alles Quatsch. Ja, wo es eine ganz große, breite, liberale Front gibt im Judentum, die sagt, ach, das muss man alles ganz anders verstehen und die das dann so verdrehen, dass es dann irgendwie passt und man immer auf viel warten muss. Da gibt es gute, ehrbare Menschen, die sagen, nein, ich vertraue auf Gott und ich glaube. Das sind zunächst einmal die Pharisäer. Das muss man einfach mal feststellen an der Sache. Also da ist nichts Negatives in dieser Aussage. Ein Pharisäer lädt Jesus zum Essen ein, im Gegenteil. Das zeigt ja was. Der hat Jesus offensichtlich irgendwo kennengelernt, irgendwo gehört. Und er sagt, Mann, super, der Mann, der spricht über Gott, den lade ich zu mir ein. Das kann mir nur gut tun, wenn ich den bei mir zum Essen habe. Mit dem möchte ich mehr reden, da möchte ich mehr drüber. Und dann wird es auch ganz spannend, als die Frau reinkommt. Dann lesen wir was eigentlich für die damalige Zeit was sehr Außergewöhnliches ist, dass es in einem Text drin ist. Wir lesen so ein inneres Selbstgespräch von diesem Simon. Ja? Fragt mich bitte nicht, wo der Lukas das her hatte. Woher weiß der eigentlich, was Simon bei sich dachte, wenn der das bloß denkt? Ja? Aber Tatsache ist, wir haben es im Lukas-Evangelium. Der sagt uns, was Simon dachte in dem Moment. Und das ist natürlich spannend, da muss man genau hinhören, denn das ist jetzt völlig ungefiltert. Das ist nicht das, was Simon sagen musste halt, weil er das halt sagt in dem Moment, sondern das sind ganz ungefiltert seine privaten Gedanken in dem Moment. Was denkt er denn? Der sagt, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, dann hätte er gemerkt, was für eine Art von Frau das ist. Das denkt der Simon bei sich. Und auch in diesem Satz muss man einfach mal stehen lassen, was für eine Hoffnung damit schwingt. Da merkst du eigentlich so ein bisschen die Enttäuschung von dem Simon raus. Der dachte, man, der hat sich Jesus eingeladen und der hatte schon ein bisschen die Hoffnung, vielleicht ist das ja der Prophet. Weißt du, vielleicht ist das ja nicht bloß ein toller Prediger, sondern vielleicht ist der Mann, den ich da zu mir einlade, vielleicht ist es sogar ja der Prophet. Und da muss man einfach nochmal feststellen, es gibt Jahrhunderte zwischendurch, da gab es keinen Propheten mehr in Israel. Und die Pharisäer, die waren die, die noch die Hoffnung hatten, dass Gott wieder Propheten berufen wird. Das war ihre Hoffnung, dass es wieder so wird wie früher, dass man direkt das Wort Gottes hören kann. Ja? Und diese Hoffnung bringt Simon mit, der kommt zu Jesus. Wisst ihr, wir stellen das immer gleich so vor, ja, die Pharisäer immer mit ihrem Ablehnen und ihrer Heuchelei und so. Gar nicht in dieser Geschichte. Wir haben einen Mann, der ist offen für Jesus. Der denkt sogar, das ist vielleicht der. Ja, und dann diese Enttäuschung, naja, also gut, jetzt sieht es halt doch nicht so aus. Der hat schon ganz viel Hoffnung auf Jesus gesetzt. Dieser Simon ist Jesus auch grundsätzlich gut begegnet. Auch da darf man nicht so viel reinlesen in das, was Jesus hier sagt. Wisst ihr, Jesus sagt ja dann zu dem Simon, guck mal, du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt. Ja, der macht das so eine ganze Auflösung. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Jetzt lesen wir da alles Mögliche rein, aber wir haben gute Quellen aus der damaligen Zeit, die beschreiben, wie das so aussah, die Kultur von einem Gastgeber. Und das Spannende ist, keiner dieser drei Punkte, die Jesus an der Stelle aufzählt, die wären erwartet gewesen von einem Gastgeber. Für uns klingt es ja immer so, wie wenn Jesus sagt, Simon, weißt du, warst ja schon ganz schön unhöflich. Ja? Also nicht mal so die Grundlagen der Höflichkeit hast du eingehalten, wo ich zu dir gekommen bin. Hast mir nicht mal die Füße gewaschen. Liebe Leute, als Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht beim letzten Abendmahl, da macht er was nie Dagewesenes. Da kniet sich der Gastgeber, der Herr des Hauses, ja sogar der Sohn Gottes, das wissen wir heute, ja, der kniet sich nieder und wäscht seinen Jüngern die Füße. Kein Mensch hat das gemacht in der damaligen Zeit. Also erstmal die Füße gewaschen hat man nach einer langen Reise. Und nicht nach, wenn man gerade vorher in der Synagoge war und dann zum Haus des Simon rübergelaufen ist. Ja? Und das Zweite ist, wenn überhaupt, dann waschen sich die Leute entweder die Füße selber oder in einem reichen Haushalt gibt es Diener, die die Füße waschen. Aber kein Mensch hätte erwartet, dass der Simon sich jetzt hinkniet und Jesus die Füße wäscht. Im Gegenteil, wenn der das gemacht hätte, die hätten alle gedacht, was ist denn jetzt los? Zweite Sache, der Kuss zum Gruß auf die Wange, das war was, das hat man unter näheren Verwandten, das war die übliche Begrüßungsart. Der Rabbi Jesus, der würde nicht mit einem Kuss auf die Wange begrüßt. Das wäre überhaupt nicht angemessen an die Situation. Keiner hätte das erwartet. Und die Haare gesalbt. Also das kann man sich auch heute noch gut vorstellen. Stell dir vor, du bist heute Mittag zum Kaffee eingeladen bei jemand, ja, und dann sitzt du so gemütlich am Kaffeetisch und dann kommt dein Gastgeber und tritt hinter dich und kippt dir Shampoo über die Haare und fängt ein, so deine Kopfhaut zu massieren und genau das, mit dem du gerechnet hättest in dem Moment, oder? Ach was, auch damals nicht. Das hat ein Gastgeber nicht gemacht. Also bitte werft es dem Simon nicht vor zunächst mal. Das war kein unhöflicher Gastgeber. Der war offen für Jesus. Dieser Mann hat formal alles richtig gemacht. Das war eine gute Einladung bis dahin. Und es wäre niemand irgendwie negativ aufgefallen, wenn die Geschichte mit der Frau nicht passiert wäre. Ja? So, und jetzt passiert die aber. Und dann stellen wir nämlich fest an dieser Stelle, dass Gott mich, denn Jesus stellt ja die Frau dann als Vorbild hin, dass Gott mich zu mehr als Äußerlichkeiten einlädt in der Beziehung mit ihm. Weißt du, in der Beziehung mit Gott geht es ja immer so. Du kannst formal alles richtig machen. Du kannst die richtigen Lieder singen. Du kannst die richtige Art von Bibelversen pro Tag reden. Du kannst alles ganz toll machen und wunderbar. Du kannst die Hände hochheben im Lobpreis. Du kannst mit den schönsten Worten beten und alles. Aber das ist nicht das, auf das es ankommt. Gott lädt dich zu viel mehr ein als nur zur richtigen Form. Und das ist der Unterschied zwischen Simon und dieser Frau. Denn diese Frau, die hat eine echte Gottesbegegnung an diesem Tag. Und der Simon, der hat einen netten Besuch gehabt. Das ist der Unterschied. Ja? Also Gott lädt zu deutlich mehr ein. So, und dann können wir nochmal weitergehen. Denn dann schauen wir mal noch eben diesen Vergleich an, den jetzt auch Jesus zieht. Und das ist ja spannend, denn Jesus geht sogar her und erzählt ein kleines Gleichnis in der Geschichte. Das taucht in der Liste der Gleichnisse meistens nicht auf. Aber das macht er an dieser Stelle. Der erzählt diese Geschichte von dem Geldwechsler und sagt, Simon, stell dir vor, das sind zwei, die haben beim Geldwechsler Schulden. Und der eine hat 50 Denar, der andere 500 Denar. Und beide können sie nicht zahlen, dann wird es ihnen erlassen. Und was glaubst du, wer freut sich mehr? Eine ganz logische Geschichte. In der damaligen Kultur natürlich viel mehr. Also Geldwechsler sind auch Sünder. Zu denen geht ein ehrbarer Mensch gar nicht. Das ist auch das Peinlichste vom Peinlichen, wenn du nicht mehr für dein Leben sorgen kannst, wenn du drauf angewiesen bist, zu einem, also wir würden heute sagen, zu einem Kredithai zu gehen. Ja? Also Geldwechsler ist auch nicht der nette Berater von der Kreissparkasse, weißt? Der dir dann so den bestmöglichen Kreditvertrag raussucht oder sonst was. Ja? Also da hört's auch nicht, geht's auch nichts mit einstellige Prozentzahlen bei den Zinsen. Da wird richtig zugelangt, 40-50% zum Teil. Ja? Also da kommst du wahrscheinlich nie wieder raus aus dieser Schuldenfalle. Zum Geldwechsler gehst du nur im absolut letzten Fall und das ist dann echt peinlich. Da schaust du auch, dass niemand mitkriegt, dass du hingehst. Weißt du, da musst du ja schon in die Sünderecke vom Dorf gehen und dann ganz unauffällig und wenn keiner sieht, dann schnell rein verschwinden durch die Tür, so ungefähr läuft es mit dem Geldwechsler. Ja, und dann haben diese Leute Schulden. Man sagt ja, dass den 50 Denar, 500 Denar, 50 Denar sind so ungefähr 2 Monatslöhne. Ja. 500 Denar sind so ungefähr 2 Jahresgehälter, die diese Menschen an Schulden haben, dass man mal das einordnen kann. Und das können die nicht zahlen. Ja, was denkst du, was der Geldwechsler dann macht, wenn die nicht zahlen können? Das ist ja lächerlich, die Geschichte, die Jesus erzählt. Ja, die konnten nicht bezahlen, dann hat er es ihnen halt geschenkt. Ja, super, zu der Bank möchte ich auch mal, ja. Wunderbar, oder? So, Tommy, dein Häusleskredit, oder? So, dann gehst nächste Woche auf Bank, sagst, ich kann leider nicht mehr weiter abzahlen. Dann sagt der Bankberater, kein Problem, dann kriege ich es halt geschenkt. Ja? Das wäre doch super Sache, oder? Das macht kein Mensch, ja? Das geht überhaupt nicht, ja? Aber in der Geschichte von Jesus geht's. Das ist völlig unerwartet. Da merkt man erst, was Gnade bedeutet, ja? Also, dass die rausgehen und hüpfen und springen, das kannst du dir vorstellen. Wenn Jesus das gesagt hätte, ja, die konnten nicht zahlen und dann hat er mal die Mafia vorbeigeschickt. Das wäre so vielleicht vorstellbar. Aber geschenkt. Ja? Und damit spiegelt Jesus die Situation von dieser Frau wieder. Wir wissen gar nicht, was diese Frau vorher mit Jesus erlebt hat. Er sagt, ihr wurde viel vergeben. Also offensichtlich musste sie das mitbekommen haben. Vielleicht hat sie schon mal mit Jesus geredet. Vielleicht hat er ihr das zugesprochen. Ich weiß es nicht. Diese Frau hatte eine Begegnung mit Jesus offensichtlich, die sie so motiviert hat, dankbar zu sein, dass sie gar nicht anders konnte, als hier zu Jesus zu kommen und ihm alles zu geben. Das ist die Situation dieser Frau. Und dann kommt sie mit ihrer Alabasterflasche. Alabaster ist was ganz Tolles. Alabaster ist durchsichtiger Stein. Es ist eine Gesteinsart, die, wenn man sie dünn genug schleift, das Licht durchlässt. Und es gibt in der damaligen Zeit in Ägypten, gibt es Steinschleifer, die können Alabaster sozusagen hauchdünn schleifen. Was ganz Besonderes, ein ganz Besonderes, ein absolut edles Gefäß. Da merkt also, die Frau war vermutlich keine Armutsprostituierte, die so auf dem letzten Loch pfeift. Das ist ein Riesenwert, den die da bringt. Im heutigen umgerechnet, das wären Tausende von Euro, was sie daherbringt. Ja? Und was sie Jesus über die Füße gießt. Und da steckt ein Liebesbeweis drin für Jesus. Eine Bereitschaft, alles für ihn zu geben. Alles zu sagen, ich habe diesen Jesus so lieb, ich gebe komplett, was ich habe, was ich nur für ihn tun kann. Ich salbe ihm die Füße, nicht mal die Haare, das sagt Jesus, wäre ja noch normal gewesen. Die Füße salbe ich ihm, ich küsse ihm die Füße in der damaligen Kultur, das Zeichen größtmöglicher Unterwerfung. Ich küsse ihm die Füße mit meinen Haaren. Also eine Frau in der damaligen Kultur trägt die Haare nicht offen vor Männern. Die Haare, das darf der eigene Ehemann sehen, aber sonst gar niemand. Die werden zusammengebunden, da kommt ein Schleier drüber. Und außerhalb des Hauses sieht man die Haare einer Frau nicht. Die macht sie für Jesus auf und trocknet ihm die Füße damit ab. Das ist unglaublich, was diese Frau ausdrückt an Zuwendung zu Jesus. Nochmal dieses, was sagt denn Jesus jetzt zum Simon eigentlich? Der sagt, Simon, schau mal, wenn du auch jetzt mir dankbar sein wollen hättest. Wenn du auch gesagt hättest, Jesus, ich liebe dich so, ich muss unbedingt was für dich tun, dann hättest du wahrscheinlich schon ganz besondere Dinge für mich gemacht. Du hättest mir wahrscheinlich die Füße gewaschen, obwohl ein Gastgeber das normalerweise nicht macht. Und alle um dich rum hätten wahrscheinlich schon gesagt, der spinnt jetzt. Aber ich hätte gesagt, Mann, Simon, super, dass du solche Liebe für mich hast. Du hättest mir die Haare gesalbt. Du hättest mich mit einem Kuss begrüßt, wie einen lieben Verwandten. Weil du gesagt hast, Jesus, ich liebe dich so sehr. Aber diese Frau, die ist darüber noch hinausgegangen, über all das, die geht noch viel weiter, weil sie so stark ein Erlebnis mit Gott hatte. Die gibt alles für ihn hin. Das ist die Geschichte von Jesus und der Sünderin. Und jetzt müssen wir das Ganze am Schluss nur noch zusammensetzen und feststellen, ja, was hat das jetzt mit uns zu tun? Denn wir haben da eigentlich ganz anders angefangen. Und bitte, wenn wir vorher über Intimität und Sexualität geredet haben, will ich jetzt in keinster Weise nahelegen, dass diese Frau Jesus irgendwie sich sexuell genähert hat. Darum geht's gar nicht. Es geht um Intimität, um Gemeinschaft, um tiefstmögliche Gemeinschaft. Und was wir am Anfang festgestellt haben, es gibt Menschen, die werden getrieben von der Sehnsucht nach so enger Gemeinschaft. Und regelmäßig ist es so, dass, wie bei all den anderen Energien auch, dass Menschen sich von dieser Sehnsucht, die da ist und die Gott nicht ablehnt, diese Sehnsucht, dass sie sich in die Sünde reinlotsen lassen, weil unsere Welt nämlich vorgibt, dass es auf diese Sehnsucht ganz tolle Antworten gibt. Und die sind alle falsch, diese Antworten. Aber Menschen sind auf der Suche und die lassen sich hintreiben. Unsere Frage war ja, was wäre jetzt, wenn ich diese Energie für Gott einsetzen könnte? Und Gottes Antwort darauf ist, dass er dich einlädt. Dass er dich einlädt zu einer intimen Begegnung mit ihm. Nicht zu einer sexuellen Begegnung, Quatsch, ne? Zu einer intimen Begegnung mit ihm, wo man sich öffnen kann, wo man alles geben kann, wo man nicht irgendwelche Fassaden haben muss, wo man nicht irgendwie was darstellen muss, wo man an keine kulturellen Grenzen gebunden sein muss, sondern wo man einfach zu Gott kommen darf und sein Herz aufmachen und Begegnung mit ihm haben. Nächstmöglich enger geht's gar nicht mehr. Dazu lädt Gott dich und mich ein. Dazu stellt uns Gott durch Jesus diese Frau als Vorbild hin, denn das ist das, was sie gemacht hat. Über alle Grenzen hinweg war sie einfach bereit zu sagen, ich habe Jesus so lieb, mich treibt es so zu ihm, dass mir der Rest alles egal ist und was sie morgen sagen, ist mir auch egal. Ja, aber ich will zu diesem Jesus und ich will ihm begegnen, ich will ihm zeigen, wie lieb ich ihn habe. Menschen, die eine Sehnsucht haben, nach Intimität, das sind die Menschen, die zu echten, die zu den besten Anbetern überhaupt werden können. Weil diese Sehnsucht nämlich bei Gott ihr Ziel finden kann. Und dazu lädt Gott dich ein. Und deswegen gehen wir jetzt in die Lobpreiszeit. Deswegen haben wir ja jetzt Zeit der Anbetung. Und ich lade dich ein heute Morgen, versuch mal einfach, vielleicht auch wie diese Frau, versuch mal gar nicht dran zu denken, was die Leute um dich rum jetzt denken und was die jetzt machen und wie die das bewerten, wie du jetzt Gott begegnest. Mach einfach Gott dein Herz auf und sag, ja Jesus, ich möchte dir begegnen, ganz intensiv und intim. Und ich möchte diese Begegnung nicht nur auf 5 Minuten hier beschränken, sondern ich möchte sie mitnehmen und möchte sie pflegen in meinem Leben. Ich möchte dir immer, immer näher kommen. Und all die Schranken und all die Grenzen, die wir Menschen da oft aufstellen, die sind mir völlig egal. Ich möchte einfach nur zu dir. Lass dich einladen zu solcher Gemeinschaft mit Jesus. Komm dir nach vorne. Wir nehmen uns Zeit, um Gott da einfach zu begegnen, um ihm zu antworten. Natürlich ist diese Zeit immer auch ein Moment, wo man zu ihm kommen kann mit den Anliegen, wo man auch mit Worten mit ihm reden kann. Aber das muss gar nicht immer sein. Manchmal kann man in der Stille viel mehr sagen, wie mit einem lauten Gebet.